Wir wollen noch danken. Wir wollen uns auch heute Morgen uns das bewusst machen, Herr, dass wir nur eine Durchlaufstation hier in dieser Welt haben. Dieser Weg geht zu Ende und für viele von uns ist nicht mehr viel Wegstrecke. Wir wollen uns das bewusst machen, wie wertvoll diese Zeit ist und dass kein Tag, den wir leben, ein Tag sein wird, den wir wiederholen können. Er wird einmalig sein. Und so auch die Zeit, die wir hier auf der Langensteinbacher Höhe miteinander verbringen, es ist eine ganz wertvolle Zeit. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du wirklich diese Zeit füllst, indem unsere Gedanken und auch unsere Gespräche, die wir haben untereinander, dass die geprägt sind von deiner Gegenwart. Das ist uns ein Anliegen. Wir bitten dich, dass du jetzt auch diese Stunde segnest, dass du uns auch diesen Propheten, mir ein persönlich lieber Prophet, dass du diesen Menschen uns groß machst und vor allen Dingen auch die Gnade groß machst. Die Gnade, die du an diesen Menschen gebunden hast, der sie eigentlich gar nicht so gerne weitergeben wollte. Segne uns und segne das, was hier gesagt wird und lass das Gesagte, Herr Jesus, irgendwie auch ein Stück unvergessen in uns bleiben. Amen. Amen.
Bevor ich zum Propheten Jona komme, liebe Geschwister und Freunde, darf ich vielleicht die Werberede noch kurz ergänzen. Über das Neue Testament wurde genug des Lobes gesagt. Ich brauche zurzeit viel Heiligen Geist, nicht um Kritik zu ertragen, sondern um Lob zu ertragen. Aber ich will noch darauf hinweisen, dass ich einen Prospekt habe anfertigen lassen, denn die Werbung des Hensler Verlages war bis dahin ausgesprochen mager, sodass kaum jemand diese kleine Werbung überhaupt erkennt. Für andere hat man Platz. Auf einem neuen Bibelprospekt hat man für die Bibelanstreichstifte hinten drauf, für die Stifte mehr Platz als für mein NT. Das ist nichts, was mich erfreut. Also ich habe das selber drucken lassen und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Möglichkeit haben, dass Sie ein paar mit nach Hause nehmen, eine Handvoll, um sie vielleicht in den Kreisen zu Hause ein wenig zu verbreiten. Also eine Handvoll dort liegen Sie, wenn Sie so freundlich sind und die Möglichkeit haben, dann bin ich Ihnen dankbar. Auch habe ich ein paar Probenummern von Gnade und Herrlichkeit dort liegen. Hier ist auch noch Heft 1, 2000 mit dem Habakuk. Wer es will, kann es haben. Und als wir das schöne Lied gesungen haben, Nummer 21, das will ich doch auch nicht unerwähnt lassen, dann habe ich gedacht, ja, wir singen das so flott und munter. Dieses Lied wäre es wert, dass man zu Hause einmal darüber meditiert, es vielleicht sogar auswendig lernt. Und der Dichter Adolf Heller pflegte zu sagen, auswendig, inwendig, anwendig. Denn es sind schon große Gedanken. Vielleicht kommt ja ein Irakkrieg. Und dann ist es ja gut, wenn man weiß, alle Wege gehen zu Ende, ewig bleibt die Liebe nur. Alle Wege sind Gericht, aber das Ziel ist ein anderes. Also so ein Lied wie 21 oder auch viele andere von Adolf Heller sollte man mal in Ruhe lesen und darüber still nachdenken, dann hat man noch mehr davon. Jona soll uns heute früh und heute Abend beschäftigen. Es ist gut, wenn ich 2 Stunden zur Verfügung habe, dann muss man nicht so arg pressieren. Jona. Zunächst mal ist auf den Unterschied hinzuweisen, Jona war kein Wortprophet, sondern ein Tatprophet, ein darstellender Prophet. Sonst denken wir ja bei den Propheten an große Reden, die sie gehalten haben, vor allem die Großen, Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Bei Daniel ist schon wieder anders. Es gibt außer der Wortprophetie auch eine Tatprophetie, da stellt einer etwas dar, typologisch, vorschattend. Und der Herr Jesus nimmt ja darauf Bezug. Er ist ein Bild für den Herrn Jesus, ein Bild für Israel. Und ich möchte in 7 Punkten etwas darüber sagen. Heute früh beschränke ich mich auf die ersten 4 Punkte. Wann trat er auf? Er war ein Prophet des Nordreichs. Er sagte die Siege Jerobeams des Zweiten voraus, nach 2. Könige 14, Vers 25, muss also vor dessen Regierungsantritt vor 782 gewirkt haben. Erstens, der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Ja, gibt es dann sowas auch? Das Stichwort ungehorsam, das bringen wir doch normalerweise in Verbindung mit der bösen Welt. Da sind die Ungehorsamen. Saddam Hussein und solche Typen. Die Ungehorsamen finden wir doch in der Welt. Finden wir denn Ungehorsam auch bei den Frommen? Gibt es Ungehorsam auch noch bei uns? Nur mal eine Frage. Und darauf bringt uns dieses Buch. So, jetzt muss ich wieder erstmal suchen. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, damit ich ihn auch finde. Und wir können ja alle die 12 Propheten so schön auswendig oder lernen es noch. Jona, ich lese Kapitel 1, 1 bis 3. Und das Wort des Herrn, das Wort Jahwes, geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht Jahwes des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis, das Fährgeld dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn, weg vom Angesicht des Ewigseienden. Verkündige gegen sie, hat Gott dem Jona gesagt, er soll gegen sie sprechen. Aber der Jona hat wohl gemerkt, selbst wenn ich gegen sie rede, Gott hat wohl Motive des Erbarmens. Ich soll wohl gegen sie reden, damit sie sich bekehren von ihren bösen Wegen und damit das Gericht Gottes sie nicht trifft, dass sie am Ende gar noch Erbarmen finden. Das war ja nun die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, welches das Nordreich Israel unter Ahab und Jehu bedroht hatte. In den Jahren 853 und 841 hatte das assyrische Weltreich Nordisrael bereits bedroht und würde es ja auch tatsächlich im späteren geschichtlichen Verlauf 721 vor Christus die Nordstämme wegführen. Also, das ist die Hauptstadt des Feindes. Wenn die untergeht, soll es uns recht sein. Hinter seinem Ungehorsam stand also nicht nur etwas Persönliches, ach, ich habe keine Lust, sondern da stand wohl auch wirklich der Gedanke eines Israeliten, das fehlt gerade noch, dass es den Feinden gut geht, dass sie verschont werden. Deren Untergang wäre ganz recht. Ja, über diese Gesinnung wird ja Konrad Straub noch sprechen und er hat dafür ein schönes... Ja. Bitte?
Ich habe schon gesprochen.
Ja?
Über den Jona, ich habe das vorgezogen.
Aber Gnadenfrust, ach so, hast du schon.
Ja, der Gnadenfrust.
Aha, schön. Gnadenfrust, er hat ein ganz neues Wort gebildet. Gnadenfrist spielt ja auch eine Rolle bei Jona. Gnadenfrist und Gnadenfrust, dann wissen Sie bereits, was er damit meint. Er sagt ja später, das habe ich mir doch gleich gedacht, dass du ein barmherziger, gnädiger Gott bist. Und es war ihm nicht mal recht. Und weil er das bereits geahnt hat, so gut kannte er immerhin seinen Gott, da sagt er, nein, das mache ich nicht. Radikaler Ungehorsam. Er geht genau in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Spanien, Tartessus. Da sucht er ein Schiff und findet es auch. Erlauben Sie mir mal zu sagen, also so radikal ungehorsam sind wir ja nicht. Also wenn Gott mir sagt, geh nach Langsteinbach, fahr nach Langsteinbach, dann habe ich nicht gesagt, nee, fällt mir überhaupt nicht ein, nach dem Westen am Ende kritisieren die mich noch. Ich war nach Osten, ich war nach Dresden und schaue mir Dresden an. Nein, so sind wir nicht, so sind sie auch nicht, so sehen sie nicht aus. Sondern, wie sieht dann unser Ungehorsam aus? So radikal, falschen Kurs, nein, ich mache das Gegenteil. So sind wir nicht, aber wie sind wir denn? Es gibt noch eine andere Art von Ungehorsam, lassen Sie mich ein Bild gebrauchen. Frankfurt Hauptbahnhof, Frankfurt am Main, da kann ich es gut verdeutlichen bei einem Sackbahnhof. Da kann man es erleben, dass man herausfährt und neben mir fährt auch gerade ein Zug aus dem Frankfurter Hauptbahnhof heraus. Etwa parallel, etwa gleich schnell. Ja, das geht eine Weile ganz parallel. Aber dann kommt eine kleine Abweichung. Aha, der entfernt sich so ein bisschen von meinem Kurs. Und dann entferne ich mich auch ein bisschen. Und dann kommt rechts eine Kurve, dann kommt bei mir eine Kurve. Und nach einiger Zeit haben wir tatsächlich genau entgegengesetzten Kurs. So könnte unser Ungehorsam aussehen. Nicht so radikal, nein, Herr, sondern Herr, wie wär's denn ein bisschen anders, habe ich mir die Sache schon vorgestellt. Und nein, ganz so möchte ich das doch nicht so machen. Ich habe mir es ein bisschen anders gedacht und noch ein bisschen anders und noch ein bisschen anders. Plötzlich haben wir genau wie Jona den falschen Gegenkurs. Das ist auch nicht viel besser. Ja, er hatte also politische Gründe für seine Widerspenstigkeit. Und wir sehen hier einen Frommen, der einen gewaltigen Umweg macht in seinem Leben, bevor er am Ende doch den Willen Gottes tut. Stichwort Umweg. Es gibt Umwege im Leben. Es gab einen gewaltigen Umweg, nachdem Israel aus Ägypten herausgezogen war. Das hätte man ja kürzer machen können. Die gewaltige Wüstenwanderung, 38 Jahre. Ich erinnere mich, dass ich Dienst hatte in Bad Salzuflen vor Jahren. Wenn man da von Kassel herkommt und auf die Autobahn nach Dortmund einbiegt und dann nur ein Stück und dann geht's rechts, Ostwestfalenstraße nennt man das, und dann geht es da so Richtung Bad Salzuflen. In der Gegend, da bin ich auch geboren. Trotzdem hatte ich da bei Bad Salzuflen einen Umweg gefahren, und als ich bei dem lieben Bruder, wo ich im Quartier war, eintraf, dann habe ich ihm erzählt, ich bin da und daher gekommen. Nein, Bruder Schumacher, da haben Sie einen Umweg gemacht von 5 Minuten, das hätten Sie doch so viel einfacher, oder hat er gesagt, 10 Minuten, das war doch ein Umweg. Ich habe es wahrscheinlich nicht gesagt, aber im Stillen gedacht, lieber Bruder, wenn ich in meinem Leben bloß Umwege mache von 5 Minuten, dann bin ich sehr getrost. Es gibt viel schwerwiegendere Umwege. Es gibt Umwege, die ein Mensch macht, die ihn über Jahrzehnte begleiten. Das Wunderbare ist, Gott ist auch bei dem Umweg dabei und hat alles im Griff. Und es läuft alles, wie er es will. Er kann uns das zur Zurechtbringung dienen lassen. Bruder Karl Geyer, der von 1893 bis 1955 lebte, den ich in jungen Jahren gehört habe, von dem ja manche Lieder hier auch im blauen Liederbuch sind. Und als ich ihn hörte, nach der Hitlerzeit, da hörte ich eine ganz andere Botschaft in Vollmacht vorgetragen. Der Vater des jetzigen Bundespräsidenten Ewald Rau nannte ihn den Fürsten der Prediger und hat mit ihm zusammen Freizeiten abgehalten. Und ich erinnere mich an einen schönen Spaziergang mit Ewald Rau im heißen Sommer 1947 bei Ehringshausen, Ehringshausen-Dill-Lahn-Gebiet. Und der Bruder Geyer sagte im Blick auf Jona, er hat betont, er ging nach Jaffo hinab. Naja, zunächst geografisch gemeint. Es ging abwärts, aber er hat es geistlich übertragen, wenn wir uns wegbewegen vom Angesicht des Herrn, wenn wir ihm davonlaufen, dann geht es abwärts, unweigerlich. Und da musst du dein Fährgeld zahlen, so hat er betont. Dr. Paul Müller, der in Stuttgart lebte, wohnte, der hier auch im Rollstuhl gedient hat, ein Leidensknecht Gottes, hier hat er im Rollstuhl gesprochen, Jahrzehnte im Rollstuhl wegen MS, er schrieb ein Büchlein, Jona, der ungehorsame Prophet, und er hat gemeint, das hat sich der Jona was kosten lassen. Oh ja, wenn wir meinen, wir wissen es besser als Gott, wir gehen andere Wege, als er für richtig hält. Nein, das will ich nicht, ich muss den Weg gehen, den will ich aber gehen. Das lassen wir uns was kosten. Auch für unseren Ungehorsam, da geben wir vielleicht viel Geld aus. Also bitte, ich will Sie nicht persönlich treffen, ich rede ganz allgemein über den Menschen und auch über die Frommen. Ungehorsam lässt sich mancher ein Vermögen kosten. Und so hat er vielleicht sein ganzes Vermögen, die Bankkonten leer geplündert, alles, alles, nur dass ich wegkomme und das Geld bezahlen kann für das Schiff nach Spanien. Und siehe da, jetzt möchte ich etwas sagen zum Thema Führung, zum Thema Führung. Er suchte ein Schiff und er fand es auch. Ach, da liegt ja gerade ein Schiff. Wo fahren Sie denn hin? Nach Tartessos in Spanien. Ja, genau, das suche ich. Wunderbar, hat er gar noch in seinem Herzen ein Dankgebet gesprochen. Vater, ich danke dir für diese Führung. Es geht ja genau wunschgemäß. Thema Führung. Woran erkennen wir die Führungen Gottes im Leben? Das ist ja eine Frage, die viele stark bewegt. Ja, und oft stehen wir vor Weichenstellungen, Herr. Soll ich links, soll ich rechts? Herr, zeig mir den Weg. Woran soll ich das erkennen? Da brauchen wir Geistesleitung. Es ist nicht damit getan, dass alle Ampeln auf grün stehen. Das allein beweist noch nicht unbedingt, dass der Weg richtig ist. Das hat hier der Jona gemeint. Herr, das ist mir eine wunderbare Bestätigung. Ich suche ein Schiff und du stellst mir es dahin. Das ist doch nicht ohne dich. Ein Fingerzeig Gottes. Dass die Ampeln auf grün stehen, dass alles gut zu funktionieren scheint, heißt noch lange nicht, dass unser Weg in den Augen Gottes richtig ist. Darf ich nochmal an Bruder Karl Geier erinnern? Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte er den inneren Eindruck, ich muss nach Karlsruhe. Da kam er dann ja auch später hin. Da fanden ja die ersten Jugendfreizeiten statt, wo ich nach amerikanischer Gefangenschaft dann auch hinkam, 1947 als 19-Jähriger. Und die Heilsgewissheit fand, da waren große Jugendfreizeiten mit Johannes Rau und anderen. Und das war eine gesegnete Zeit. Da bildeten sich Schlangen vor den Sprechzimmertüren der Brüder, dass junge Menschen Jesus annehmen wollten. Der Bruder Geier also wollte damals von Darmstadt, er wohnte in der Gegend von Darmstadt, wollte er nach Karlsruhe, aber das war ja in den ersten Jahren nach 1945 nicht so leicht. Denn da war ja die Militärregierung, und das gab mehrere verschiedene, die amerikanische Zone, die französische und die britische, und Karlsruhe war das vielleicht französische Zone, und jedenfalls eine andere Zone als Darmstadt, britische oder was. Und da sagten die Behörden, nein, nein, Herr Geier, das geht nicht. Sie sind hier in der Zone, Sie können doch nicht einfach ins Ausland da sozusagen nach Karlsruhe ziehen, in die völlig andere Zone. Das wird nicht erlaubt. Punkt, fertig. Er hat es ein paar Mal versucht, nein, nicht erlaubt. Und dann hat er bezeugt, daher weiß ich das, weil er das auch öffentlich mal sagte, da habe ich doch bei mir im Stillen gedacht, was will der Teufel sich anstrengen? Was bemüht er sich, dass ich nicht nach Karlsruhe komme? Also so kann man die Sache auch auffassen. Wenn lauter Hindernisse kommen, ein anderer hätte vielleicht gesagt, ja Herr, ist nicht dein Wille, gut, bleibe ich in Darmstadt. Aber Bruder Geier saß innerlich vom Geiste geleitet anders, ich muss nach Karlsruhe, das ist sonnenklar. Und wenn die Behörden alle Nein sagen, dann ist der Teufel dahinter, der strengt sich ungemein an. Aber er kam dann später ja doch nach Karlsruhe und gründete dann den christlichen Verlag Karl Geier, so hieß er anfangs. Dann kam er nach Stuttgart, Paulus Verlag Karl Geier in Stuttgart, 1972 kam er nach Heilbronn, wo er heute noch ist. Und wo Sie zum Beispiel dieses blaue Liederbuch jederzeit kaufen können und anderes mehr. Also ich will damit sagen, seien wir vorsichtig bei der Frage nach der Führung und hüten wir uns vor voreiligen Schlüssen. Das scheint ja alles gut zu klappen, also kann es doch nicht falsch sein. Herr, du selber ebnest mir den Weg. Das kann auch der Teufel tun. So viel zu den ersten Versen. Punkt 1. Der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Punkt 2. Der Jona-Bericht zeigt Gottes allmächtige Geschichtslenkung. Das gilt für das persönliche Leben wie auch für das Völkergeschehen. Ich lese die Verse 4 bis 12. Und achten wir mal drauf, wie alles vom Herrn ausgeht. Da warf Yahweh, der Unwandelbare, der ewig Seiende, einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so daß das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Polytheismus nennt man sowas, ein ganzer Götterhimmel mit allen möglichen Göttern. Der eine glaubt an diesen, der anderen an jenen Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in dem untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen.« Also wir haben es mit unseren Göttern probiert, das funktioniert nicht, probier's mal mit deinem Gott, vielleicht kann der mehr. So denken die Heiden. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Yahweh, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht Yahwehs auf der Flucht war, vor dem Angesicht des Herrn. Denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollten wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm meinetwillen über euch gekommen ist. Jona flieht vor dem Angesicht des Herrn, aber der Herr packt ihn. Das ist typisch für das ganze Jona-Buch. Alles geht nach Bestimmung und Bestellung. 1, Vers 4. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer. Und ich kann dann noch auf weitere Stellen hinweisen, in den Kapiteln 2 und 4. Alles geht hier nach Bestimmung und Bestellung. 2, Vers 1. Yahweh, der ewig Sein, der bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und im richtigen Moment ist der Fisch zur Stelle. 2, Vers 11. Und Yahweh befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Auch in Kapitel 4 geht's wieder nach Bestimmung und Bestellung. 4, Vers 6. Da bestellte Gott, Yahweh Gott, einen Rizinus, eine schnell wachsende Rizinusstaude und ließ sie über Jona emporwachsen. 4,7 Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Und dann noch 4, Vers 8 Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Alles geht nach seiner Bestimmung und seiner Bestellung, alles kommt von ihm. Yahweh lenkt Wind und Wetter, Fisch und Wurm, dazu auch der Menschen Herzen, aber auch wie das Los fällt. Er flieht vor dem Angesicht des Herrn. Und der zweite Teil seiner Flucht ist, dass er auch noch einschläft. Vielleicht hat er schön geträumt, von was ganz anderem, nur nicht von dieser entsetzlichen Situation. Träumt von einer Zeit, wo noch alles in Ordnung war oder wieder sein wird in seinem Leben. Denn wohl ist ihm bei dem Ganzen ja sicherlich nicht ein Mensch und dazu noch ein Frommer, der sich wegbewegt von Gott, wegbewegt vom Gehorsam. Kann der tiefen inneren Frieden und tiefe innere Freude haben? Das ist nicht möglich. Wohl ist ihm nicht dabei. Das ist ganz klar. Und außerdem kann man in einer solchen Lage ein glaubwürdiges Zeugnis geben. Ich staune schon über die Kühnheit, mit der er da Zeugnis gibt. Ja, wir sollen ja und wollen ja Zeugnis geben. Manche geben Zeugnis, ich gehe an den Autos vorbei und sehe das so, die haben so einen Fisch am Auto. Ich bin ein ängstlicher, älterer Herr und habe keinen Fisch am Auto und denke, wenn dann Unfall ist und dann sagen die, du bist noch ein Frommer, du musst sowieso nachgeben. Also ich denke da wohl falsch, wäre vielleicht besser, ich hätte den Fisch dran, bis jetzt habe ich ihn nicht. Aber große Achtung vor denen, die es haben, da freue ich mich, ach, Brüder, Schwestern sitzen da drin. Gut. Aber die Frage ist immer wieder, ist ein Zeugnis glaubwürdig oder spricht das Leben dagegen? Nicht? Sie kennen ja einen Spruch, der ungefähr so lautet, das, was du tust oder wie du lebst, das redet so laut, dass wir nicht mehr hören können, was du sagst. Und er sagt also zu den Leuten, als sie ihn fragen, wer er ist, ich bin ein Hebräer, Vers 9, und ich fürchte Yahweh, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Fehlt nur noch, dass er sagt, bekehrt euch zu dem Herrn, dem ich gehöre, es wird Zeit, dass ihr euch bekehrt. Unglaubwürdiges Zeugnis, unglaubwürdig, denn sein Leben hat ja falschen Kurs und das wissen die ja auch noch. Nein, ein solches Zeugnis kann nicht glaubwürdig sein. Immerhin, er hält doch an seinem Herrn fest und bekennt das auch. Wir wollen es nicht nur negativ sehen. Jetzt was anderes. Der Jona-Bericht hat es ja nicht nur mit der Person des Propheten zu tun, sondern da liegen auch typologische Züge, Vorschattungen, Abschattungen. Ich werde heute Abend noch darauf zurückkommen. Jona ist ja auch das ganze Geschehen. Der Jona-Bericht ist ein Abbild auf Christus und ein Abbild auf Israel. Shalom Ben-Kurin vor etwa einem Jahr ist er wohl gestorben. Shalom Ben-Gurion schrieb ein Buch, das ist 1966 erschienen in Hamburg, evangelischer Verlag Herbert Reich, wahrscheinlich längst vergriffen, Die Antwort des Jona. Und da setzt er in Parallele das Geschehen des Jona und das Geschehen des Volkes Israel. Da sind wichtige Parallelen zu erkennen. Und ich möchte Ihnen da ein paar Sätze des Shalom Ben-Gurion vorlesen. Er war ja nicht unser Bruder in Christus, aber ich denke, er war ein suchender Mensch. Schüler Martin Bubers, Religionsphilosoph, Führer des liberalen Flügels der Synagoge. Und dieser Ben-Gurion war schon ein interessanter Mann. Und unsere Brüder hatten ja mal ein Treffen in Jerusalem 1975. Darüber gibt es auch ein Buch immer noch im Paulus Verlag Galgeier Heilbronn über das Treffen. Begegnung auf dem Ölberg mit Buddha Kühl, Robert Schad, Arthur Muhl und eben auch Shalom Ben-Gurion und Juden und einem Araber. Er hatte wohl die innere Stellung, ich kann nicht glauben, dass Jesus der Messias ist, aber wenn der Messias kommt, werde ich genau hinschauen, ob er die Züge des Jesus von Nazareth trägt. In dem Sinne soll er sich geäußert haben. Er ist begierig, verlangend, fragen, könnte er da sein, könnte er da sein? Aber zu einer Gewissheit ist er wohl im Erdenleben nicht gekommen. Also, trotzdem ist aus diesem Buch viel zu lernen. Da schreibt er zum Beispiel, das erste Kapitel Jona gibt in unüberbietbarer Knappheit den Typus jüdischen Geschichtsschicksals, wie er sich immer wiederholt. Jona, der Jude, steht unter dem Auftrag seines Gottes. Wieder die Bosheit der Welt, als Gottes Zeuge aufzutreten, denn Jona Israel steht in der Brit, Brit heißt Bund, im unkündbaren Bunde mit Gott und ist als Gottes Bundeskontrahent auf diesen Bund verpflichtet und von den Vätern her über den Sinai auf Weltzeit Gottes Mitverschworener, ob er nun will oder nicht. Er will nicht. Und es ist menschlich gesehen nur zu verständlich, dass er dies nicht will, denn es ist ein hartes und undankbares Amt, als Gottes Zeuge und Dolmetsch mitten in die Welt hineingestellt zu sein, die zwar um Gottes Wort in einem intellektuellen Sinne weiß, aber es in einem existenziellen Sinne je und je verdrängt. Später schreibt er, die Flucht in den Schlaf ist die zweite Phase der Flucht vor Gott, nachdem die erste, die Kursänderung auf das nur weltliche Ziel hin war. Der schlafende Jona, oder besser gesagt, der sich schlafen stellende, das ist der Assimilations- oder Mimikri-Jude, der nicht da sein will, wenn der Sturm losbricht, der aber aus den Tiefen der Bluterinnerung seiner überindividuellen Vergangenheit wohl weiß, dass er, der Jude, jetzt nun in der Stunde der Krise auf seine Existenz hin gefragt ist. Unser dritter Kapitän an den Schläfer heran und fragt ihn, was schläfst du, steh auf. Die Umwelt fühlt sich bedroht durch den Seesturm, der hier für alles stehen mag, was die Völker wirklich oder vermeintlich bedroht, und sie suchen nach einem Schuldigen und werfen das los, und es fällt auf Jona. Es fällt immer und immer wieder auf Jona Israel. Ist er am Seesturm schuldig? Ja und nein. Nein, wenn man die Geschichte und die Natur nur von einer unteren Perspektive aussieht, ja, wenn man die Gottesherrschaft über Natur und Geschichte im prophetischen Verständnis erfährt. Und nun tun der Kapitän und seine Gefolgschaft genau das, was die Völker in der fast 2000-jährigen Diaspora-Geschichte Israels immer wieder taten. Sie fragen den Juden auf seine Existenz hin. Sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du? Von welchem Volke bist du? Sie spüren mit dem Instinkt der Angst, dass ihre Gefährdung und seine Existenz in einer unauflösbaren Korrelation zueinander stehen. Und nun erwacht Jona zur Erkenntnis der eigenen Existenz und gibt jene umfassende Antwort, in der Wesen und Sendung Israels in ihrer Doppelheit formuliert ist. Ich bin Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, welcher gemacht hat das Meer und das Trockene. So viel mal, das sind anregende Gedanken und wir spüren vielleicht, dass sie bis in die heutige Weltgeschichte hinein Bedeutung haben. Der Jona-Bericht zeigt Gottes Lenkung, Bestimmung im Einzelleben wie auch im Völkerleben. Drittens, der Jona-Bericht zeigt Gottes Zurechtbringung durch 1, 15 und 16 und 2, Vers 1. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Yahweh Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. 2,1 Und Yahweh bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Zurechtbringung durch Gericht. Schon meine Oma sagte in Mettmann: Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich fein, was er nicht erreicht durch Langmut, holt durch Schärfe er wieder ein. Also Weg hat er aller Wegen. Wenn es eben auf dem Weg der Gnade, der Güte, des liebenden Zuspruchs nicht gelingt, dann hat Gott durchaus noch andere Mittel. Er hat die Wege des Gerichtes, aber seine Gerichte, das wird gerade hier bei Jona deutlich, sind weder sinnlos noch zwecklos noch endlos, wohl aber sind sie sehr hart. Der Wurf ins Meer hat ja von jeher die Fantasie der Zeichner beflügelt. Ob es um Kinderbibeln oder sonstige Bilderbibeln geht, der Fisch, wenn er es wüsste, wäre ja wirklich stolz, wie oft bin ich schon abgemalt worden. Der Wurf ins Meer. Aber nun kommen ja auch die Zweifler und Spötter und melden sich zu Wort. Als ich noch im Buchhandel tätig war und der Paulusverlag noch in Stuttgart war, und ich war nicht nur im Verlag, manchmal auch im Buchhandel mit tätig, dann habe ich doch wahrhaftig im Regal ein Buch gefunden von einem Theologen. Und da stand unter anderem zu lesen: Ja, in diesem dicken Buch der Bibel, da haben wir verschiedene Stilrichtungen. Wir haben geschichtliche Berichte und wir haben Briefe und wir haben auch Märchen. Und der Jona-Bericht ist so ein typischer Fall von einem Märchen. Und die weisen Leute, die beeilen sich mit ernstem Gesicht hinzuzufügen, aus einem Märchen kann man viel lernen, ja, tiefenpsychologisch und was man alles lernen kann. Haben wir nun hier ein Märchenbuch oder nicht? Ich meine, nein. Sonst müssten wir wirklich die Bibeln in den Buchhandlungen unter der Rubrik Märchen einordnen. Neben Grimms Märchen stellen wir die Bibeln hin. Und statt Ja der Bibel 2003 könnte man ja auch gleich sagen Ja der Märchen und Grimms Märchen auch doch mal endlich empfehlen in neuen Ausgaben, außer den Bibelausgaben. Nein, ich erhebe mich da nicht über die, die nicht glauben können. Der Glaube ist ein Geschenk von Gott. Der Glaube ist eine Gnade Gottes. Und wenn Gott uns diese Gnade darreicht, dann wollen wir sie nehmen. Ich will nicht schimpfen und urteilen und verachten über Menschen, die nicht glauben können. Wenn uns Gott die Gelegenheit darreicht, bitte greif zu. Bitte greif zu. Es ist ein Geschenk seiner Gnade. Man liest die Bibel entweder von oben nach unten oder man liest die Bibel von unten nach oben. Das ist eine Vorentscheidung. Noch ehe wir das Buch überhaupt aufschlagen, von unten nach oben, damit meine ich, da hat die menschliche Seele sein Wunschdenken zu Papier gebracht. Da haben Menschen sich was ausgedacht, wie ihr Gott sein könnte. Ich bin froh, dass ich da nicht hineingeraten bin, sondern dass ich die Bibel von oben nach unten lesen darf. Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen, er hat geredet. Die Schriftenmission Langenberg in Hamburg hat jetzt vor ein paar Tagen wieder das schöne Büchlein von Langenberg neu aufgelegt über das lebendige, bleibende Wort, das Geheimnis der Wortinspiration, der Theopneustie. Ich hatte Teile davon vor Jahren in Gnade und Herrlichkeit abgedruckt, Theopneustie. Das kommt von einer Timotheusstelle. Gottes Wort ist Theopneustos, vom Geiste gehaucht, vom Geiste gehaucht. Und Langenberg hat da sehr Feines über die Wortinspiration, wie es sich lebendig auch an den Herzen erweist, hat er da geschrieben. Aber auch die Knechtsgestalt hat er nicht verschwiegen. Und Willi Schirmacher meinte seinerzeit, was Langenberg über das Thema Inspiration geschrieben hat, ist das Beste, was es gibt. Das lebendige, bleibende Wort, Schriftenmission Langenberg, der Paulus Verlag Heilbronn wird es Ihnen besorgen können, Schriftenmission Langenberg in Hamburg. Das ist also über das Thema Inspiration etwas sehr Feines. Gott hat geredet, wir haben sein Offenbarungsbuch vor uns. Ja, nun stoßen wir doch immer auf Schwierigkeiten. Es gibt ja Brüder, die stellen sich hin: Ich glaube jedem Buchstaben und jedem Akzentzeichen. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Das klingt ja heldenhaft. Mehr Achtung habe ich allerdings vor Leuten, die sich bemühen, den kritisch fragenden Lesern, auch Studenten, Schülern, die Steine aus dem Wege zu räumen, als sich so hinstellen im Brustton. Das kann jeder. Glaube jedem Wort, glaube jedem Vers. Ja, natürlich, ich möchte das auch, ich tue das auch. Trotzdem gibt es verschiedene Lesarten. Manchmal muss man fragen, was ist hier gemeint? Und hat die Lesart recht oder jene? Wir haben eine Knechtsgestalt, die aber in der Regel den Sinn eines Verses nicht verändert. Aber es kommt schon auch mal vor, dass eine andere Lesart den Sinn doch verändert, dass da ein Nicht steht. Abraham schaute an seinen erstorbenen Leib oder Abraham schaute nicht an seinen erstorbenen Leib. Da ist ein Nicht. Das macht allerdings in dem Fall nicht viel aus. Debor meint in der Wuppertaler Studienbibel, die Lesart wäre richtig, Abraham schaute an. Man kann auch denken, Abraham schaute nicht an. Also als Gott dem alten Mann bald hundertjährig diese Verheißung der Nachkommenschaft gab, da schaute er an. Das heißt, er dachte ganz natürlich über die Möglichkeiten von ihm und der Sarah nach. Oder aber er schaute nicht an. Ich will damit jetzt gar nicht über das Irdische nachdenken, nur dein Wort. Das können Sie so oder so auffassen, geht beides. Aber in Kolosser 2 haben wir auch so eine Knechtsgestalt, da sagt eine Lesart nicht, indem sie sich mit Dingen beschäftigen, die sie nicht gesehen haben. Eine andere griechische Lesart, die sie gesehen haben. Da kann man nicht sagen, beides ist vom Heiligen Geist und beides ist gültig. Da ist ein Abschreibfehler reingekommen, natürlich. Und ich habe seinerzeit den Vertreter des Brockhaus Verlages in Stuttgart beim Mittagessen mal darauf hingewiesen, wenn Sie die Elberfelder revidieren, achten Sie drauf, haben Sie auch gemacht. Es kann nicht der Sinn der Stelle sein in Kolosser 2. Es gibt da Leute, die beschäftigen sich mit Dingen, die sie nicht gesehen haben. Dies nicht ist falsch. Nicht ist falsch. Das machen wir in jeder Bibelstunde, uns mit Dingen beschäftigen, die wir nicht gesehen haben. Die sie gesehen haben, Leute, die sich mit Visionen brüsten, sie haben Engelerscheinungen, was für Erscheinungen. Das nebenbei. Also Langenberg, Theopneustie, das lebendige, bleibende Wort, die Wortinspiration ist sehr zu empfehlen. Auch die Knechtsgestalt wollen wir zur Kenntnis nehmen. Die Urschrift haben wir nicht. Wir haben verschiedene Handschriften. Aber wir sind dankbar für Gottes Wort und die verschiedenen Übersetzungen bemühen sich, es an die Menschen heranzubringen. So ganz lockere, leichte Umschreibungen, die mag ich nicht. Wo man kein klares Bild der Lehre gewinnen kann, die mag ich nicht. Deren gibt es inzwischen viele. Deshalb war mein Bestreben, wörtlich zu sein, genau. Und wenn oben nicht genau, dann wenigstens unten, W-Punkt, wörtlich heißt es so hinzuschreiben. Und doch eine gute deutsche Sprache. Das ist ein Versuch. Und ich kriege so viel Lob, dass ich froh bin, wenn auch mal ein kritisches Wort endlich gesagt wird. So, der Jona-Bericht zeigt Gottes Zurechtbringung durch Gericht. Nun, ich habe gesagt, es ist leicht, sich hinzustellen. Ich glaube jedem Wort, Punkt. Ich habe mehr Achtung, wenn Leute sich bemühen, und so einer war Dr. Paul Müller und R. E. Wilder Smith, wenn Leute sich bemühen, Steine aus dem Weg zu räumen und es uns einsichtig zu machen. Was ist mit dem Fisch? Was ist mit dem großen Fisch? Dr. Paul Müller schrieb seinerzeit in dem Buch Büchlein Jona, der ungehorsame Prophet. Ich habe den Text 1983 auch in Gnade und Herrlichkeit drinnen gehabt. Unter anderem bemerkt Paul Müller, die größten heute lebenden Tiere sind der Riesenwal, Blauwal und der Grönlandwal. Sie gehören zu den Bardenwalen, haben eine Länge bis zu 30 Metern und ein Gewicht bis zu 150 Tonnen. Doch gerade solche Riesen kommen für die Jona-Geschichte nicht in Frage, weil sie sich nur von kleinsten Meerestieren nähren und keinen Menschen verschlingen können. Ganz anders ist es bei den kleineren Zahnwalen. Zu ihnen gehört der Schwertwal, ein 5 bis 9 Meter langes, fürchterliches Raubtier. Im Magen eines solchen fand man einmal 13 Delfine und 14 Seehunde. Zurzeit lebt er im nördlichen Atlantik, wird aber von Schriftstellern des Altertums im Mittelmeer erwähnt. Der Pottwal erreicht eine Länge von 23, selten 30 Metern und kommt in den Meeren zwischen 40 Grad nördlicher und 40 Grad südlicher Breite vor, wozu auch das Mittelmeer gehört. Er ist ebenso wie der Schwertwal ein unheimlicher Räuber. Im Magen eines bei den Azoren gefangenen Pottwals fand man 3 unzerteilt verschluckte Haie, deren längster 3,10 Meter maß. Als drittes Tier, das für die Jona-Geschichte in Frage kommt, ist der Blauhai zu nennen. Und dann zitiert er etwas aus einer Schrift von A. E. Wilder Smith, der ein Büchlein seinerzeit geschrieben hat, Naturwissenschaft und Kanzel. Bei unseren Anfechtungen bezüglich der Glaubwürdigkeit des Bibelwortes kommt uns Gott so weit entgegen, dass in unserer Zeit mehrere der Jona-Geschichte ähnliche Ereignisse stattfanden und glaubwürdig bezeugt sind. Zitat Wilder Smith. Eine Mannschaft war mit einem kleinen Boot von dem Mutterschiff hinausgefahren, um Wale zu harpunieren. Sie erspähten ein sehr großes Tier und harpunierten es erfolgreich. Das Tier wurde wütend, schoss auf das Boot zu und schlug um sich, wobei das Boot kenterte. Die ganze Mannschaft fiel ins Wasser und schwamm dem Mutterschiff zu, von wo aus man alles beobachtet hatte. Aber das wütende Tier griff erneut zu und ein Mann verschwand. So, wer jetzt eine sehr ängstliche Fantasie hat, der darf mal eine Minute seine Ohren zuhalten, damit es ihm nicht schlecht wird. Dieser Mann berichtete später, dass er auf einmal von einer mächtigen Welle ergriffen wurde, wonach es um ihn herum plötzlich stockfinster und entsetzlich warm wurde. Er merkte, wie er glatte, elastische Wände hinabglitt, und nach einigen Sekunden landete er in einem scharfen, heißen Brei, welcher ihn sehr angriff. Er tastete um sich, um Halt zu suchen, wobei er allerlei halbfeste Gegenstände gewahrte, die oft auf seine Bewegungen reagierten. Er berichtete, dass der Gestank in dieser schwülen Luft unerträglich war. Schrecken ergriffen ihn, als er erkannte, wo er sich befand, nämlich im Bauch des harpunierten, wütenden Tieres, wo lauter halbtote, halbverdaute Gegenstände im Brei um ihn herum schwammen. Er versuchte verzweifelt, die glatten Wände hinaufzuklettern, um hinaus gelangen zu können. Jedoch gelang es ihm nicht. Er arbeitete sich ein wenig hoch und glitt dann jedes Mal wieder zurück. Der scharfe Brei und die erstickende Luft griffen ihn derart an, dass er bald wahnsinnig und ohnmächtig wurde. Jetzt können Sie dann die Ohren wieder freimachen. Das Tier tauchte nach einiger Zeit wieder an die Oberfläche und wurde dort von dem wartenden Schiff getötet. Beim Aufschneiden fand man den vermissten Mann. Er lag bewusstlos da, lebte aber noch. Seine Haut war sehr gelb, seine Augen und Ohren stark angegriffen, aber nach einiger Zeit kam er zu sich. Als er zu sich kam, war er wahnsinnig, aber nach einigen Monaten genas er. Soweit aus dem Büchlein von Bruder Paul Müller. Und jetzt kommt das, viertens, vierter Punkt. Das möchte ich nennen das größere Wunder. Mitten im Gericht erwacht Jonas Glaube und Hoffnung. Er brauchte keine 3 Tage bis zum Gebet. Er wird es schon bald im Fischbauch oder zwischen Bewusstlosigkeiten erwachend gesprochen haben. Kapitel 2, 3 bis 10. Das ist ein noch größeres Wunder, dass er in dieser Situation glauben kann, auf einmal hoffen kann und nicht sagt, jetzt ist restlos alles aus, jetzt ist restlos alles aus. Jona betete zu Jahwe, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jahwe und er antwortete mir aus dem Schoß des Scheol. Er fühlt sich wie in der Mitte des Totenreichs. Oder war er auch mal zwischendurch tot und der Herr hat eine Auferweckung vorgenommen? Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Dennoch, das Dennoch des Glaubens meldet sich hier zu Wort. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig. Ewig bedeutet nicht etwa immer endlos, höchstens dann, wenn es mit Gott und göttlichem Leben in Verbindung ist. Das kommt auf den Zusammenhang an, ewig ist halt in die Äonen hinein, aber ein Äon kann sehr kurz sein, hier waren es knapp 3 Tage und da war er schon wieder draußen. Da war diese Ewigkeit schon zu Ende. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jahwe, mein Gott. Das darf er sozusagen im Voraus schon im lebendigen Glauben in einer prophetischen Schau gleichsam erblicken. Er ist ja ein Prophet. Du lässt mich hier nicht drin. Du führst mich hier wieder heraus. Gericht ist nicht das Letzte. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an Yahweh, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei Yahweh ist Rettung. Bei Yahweh ist Rettung. Und das geschieht dann ja auch im 11. Vers des 2. Kapitels. Mitten im Gericht erwacht Jonas Glaube und Hoffnung. Also ich halte mich nicht so sehr damit auf, obwohl das ja auch wunderbare Dinge sind. Wie groß war das Fischmaul und wie lange war er da drin und wie konnte er das aushalten? Er war bewusstlos und erwacht wieder und betet schnell. Also diese Dinge interessieren mich nicht so sehr. Das ist nicht das größte Wunder, sondern dass einer in so einer Lage glauben kann. Ich bleib hier nicht. Das hat Gott ihm ins Herz gegeben. Bei Yahweh ist Rettung. So wie wir Ähnliches ja gestern Abend gesehen haben in Habakuk 1, dass auch dieser Habakuk erkennt, wir werden nicht sterben. Das hier ist zwar Gericht und Züchtigung, aber es ist nicht das Ende. Wir kommen nicht um. Und so darf es hier der Jona auch als Typ für Israel ebenfalls erkennen. Wir kommen nicht um. Das ist ja nicht das Ende. Es ist nicht alles aus. Mitten im Gericht erwacht die lebendige Hoffnung. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Du führtest mein Leben aus der Grube heraus, Herr mein Gott. Mein Gebet kommt zu dir. Es ist nicht alles aus, es ist niemals alles aus. Das wollen wir uns auch persönlich merken. Wir sollten nie sagen, jetzt ist alles aus. Nie ist alles aus. Für dich und mich nicht, für Israel nicht. Für die Gesamtgemeinde nicht, für die Völkerwelt nicht, für das All und die Schöpfung nicht. Nie ist alles aus. Und das wird ausgerechnet in wunderbarer Weise betont in den Klageliedern. Nach Jeremia finden wir ja die Klagelieder. Und da haben wir ja im 3. Kapitel auch so wunderbare Äußerungen, dass eben nicht aus ist, alles aus ist. Auch damals, als Nebukadnezar die Juden und ihre Nation zerstörte. Und die Stadt. Klagelieder 3, 22, 23 sagt die Elberfelder Bibel, ja, die Gnadenerweise Jahwes des Ewigseienden sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue. Das hat Luther sehr fein übersetzt, nämlich, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Damit will ich schließen. Wir dürfen das mitnehmen für unser persönliches Leben und wir dürfen das auch mitnehmen als Hoffnung für die arg gebeutelte Völkerwelt und für das bedrängte Israel. Nie ist alles aus. Amen. Wir beten. Vater, in einer Zeit, die wenig Hoffnung bietet, in der wir viel hören von Grauen, Kriegsdrohung, Massenvernichtungswaffen, Terrorismus und das alles noch schlimmer werden könnte, als es heute ist, in einer solchen Zeit, Herr, dürfen wir von deinem Wort her lebendige Hoffnung haben. Und dafür danken wir dir und dafür preisen wir dich. Das sagst du uns auf allen Blättern deines Wortes immer und immer wieder. Dein Wort ist voller Glauben und Hoffnung und Trost. Schenk uns, dass wir es im Glauben nehmen und nicht zu den Zweiflern und Spöttern gehören, sondern wenn du uns den Glauben darbietest durch Gnade, durch Zuwendung, durch Liebe, durch Zuspruch, Herr, dann wollen wir zugreifen, unser Herz weit öffnen. Du bist ein Gott, der treu ist. Du bist ein Gott, der auch zu allem, was er geschaffen hat, treu ist, auch wenn es durch Gerichte geht. Habe Dank für die lebendige Hoffnung. Lass uns darin froh sein, persönlich für uns. Auch wenn wir in Schwierigkeiten stecken, öffne den Blick des Glaubens und der Hoffnung, aber auch für deine Gemeinde, für dein Israel, für die Völkerwelt. Habe Dank, dass es Hoffnung gibt. Amen.